Hey Paddy.
Hallo.
Schön, dass wir heute wieder hier sind, nachdem wir uns ja zuletzt hier getroffen haben, um die Einführungsfolge aufzunehmen von Farm Feelings. Damals ging es um die Zahlen und einfach darum, in das Thema einzuführen, wie vielseitig es doch ist, sich mit der Psyche zu befassen und mit Themen wie Depression und Burnout, Suizid. Und mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe zwei sehr interessante Interviews geführt. Und heute in der Conclusio-Folge soll es um das Thema Hilfestellung gehen und Unterstützung.
Und wir schauen nochmal zurück, was wir da gehört haben in deinen Gesprächen, die, wie ich fand, sehr einfühlsam waren und auch eine dunkle Seite gezeigt haben. Aber, wie ich finde, auch ein bisschen Hoffnung gemacht haben.
Ja.
Ein bisschen mehr Hoffnung. Aber dazu später mehr.
Genau, dazu später mehr. Und jetzt haben wir ja seit kurzem hier im Verlag eine Praktikantin, Rike Volkenand. Sie hat sich nochmal da reingekniet, ein bisschen die Zahlen angeschaut und das möchten wir euch jetzt erstmal vorspielen.
Die Masterarbeit von Maria Roth, 2021 aus Sulzburg, schreibt deutliche Zahlen. Bei 23,6% der Befragten können Depressionen diagnostiziert werden. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sind das fast dreimal so viele. 32,5% der Befragten geben an, Probleme mit Ängsten zu haben. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung sind das hier doppelt so viele. Beim Thema Burnout sind 3,5-mal mehr Landwirtinnen als in der Allgemeinbevölkerung betroffen. Als stärkste Belastungsfaktoren werden Agrarpolitik und Richtlinien, komplexe Bürokratie und hohe Auflagen, Darstellungen in den Medien sowie finanzielle Schwierigkeiten genannt. Im SVLFG-Bericht von Angela Buhne 2019 wurden 1.323 Landwirtinnen befragt. 25% der Befragten sind Burnout gefährdet und 21% der befragten Landwirtinnen fühlen sich psychisch eher ungesund. Sie nennen 4 negative Stresspunkte: mehr Fremdbestimmung, unsichere Zukunftsentwicklung, Generationen- und Rollenkonflikte und unklare Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben. Aus dem Schweizer Agrarbericht 2018 ist zu entnehmen, dass es keine aktuellen Zahlen zu Suiziden in der Schweizer Landwirtschaft gibt. Die zuletzt veröffentlichten Daten aus den 1980er Jahren kommen vom Schweizer Bundesamt für Statistik. Die Landwirtinnen in der Schweiz hatten eine 25% höhere Mortalitätsrate durch Suizid als die Gesamtbevölkerung in Europa. Ab den 1990er Jahren ging diese Rate zurück, da die Menschen mit psychischen Beschwerden zunehmend professionelle Hilfe in Anspruch nahmen. Allerdings ist das Problem damit noch nicht gelöst.
Ja, Paddy, das sind ganz schön krasse Zahlen und du hattest dich ja für die Einführungsfolge, hattest du dich ja auch schon mit dem Thema befasst. Möchtest du uns das gerade nochmal einordnen?
Also zunächst, das war jetzt wirklich nur eine ganz kurze Zusammenfassung, die Rike für uns jetzt hier gemacht hat. Sie hat insgesamt 6 Seiten recherchiert und aus den Studien viel rausgezogen. Also man sieht, es gibt ein paar Studien, die das Thema beleuchten, aber auch ich war ja unterwegs in der Recherche und habe versucht, über Statistik mehr rauszubekommen, halt konkrete Zahlen zu finden, wie viele Suizide finden in der Landwirtschaft tatsächlich statt. Mein Ansatz war, darüber zu gehen, weil der Falle eines Todes oder eines fremdverschuldeten Todes oder nicht natürlichen Todes auch der Ort festgehalten wird und dort gibt es eine Schlüsselnummer für landwirtschaftlichen Betrieb. Ich habe versucht, das näher zu recherchieren, war da auch mit dem Bundesamt für Statistik im Austausch, ist aber nicht gefruchtet. Also da war ich wirklich schnell in der Sackgasse. Was wir jetzt hier haben von der Rike sind vor allem Studien, die auf Befragungen beruhen, also wo Landwirte gefragt werden nach ihrer mentalen Gesundheit, wie sie sich einordnen, wie sie sich fühlen. Das ist nicht so richtig belegbar. Es ist eine Befragung. Das heißt, es gibt uns nur eine Tendenz, aber ich finde, es gibt eine deutliche Tendenz. Es gibt eine deutliche Tendenz, dass die mentale Belastung in der Landwirtschaft, geben Sie Landwirte selber an, deutlich höher ist als im Durchschnitt, dass auch die Burnout-Gefährdung deutlich höher ist. Und das zieht sich eigentlich durchweg. Und das kann man mal vergleichen, gerade mit der Studie in der Schweiz, ich meine, da ist die 25% Suizidgefährdung, das ist wirklich eine Ansage. Plus das, was wir aus anderen Ländern haben, sehen wir halt klare Tendenzen, dass die Belastung in der Landwirtschaft deutlich höher ist. Aber ob das jetzt, ich denke, schlussendlich bräuchte man nochmal eine umfassendere Studie, die das auch nochmal auf Vergleichswerte mitnimmt, dass wir wirklich besser eine Grundlage haben aus wissenschaftlicher Ebene. Aber das sollte uns nicht daran hindern, noch mehr in das Thema reinzugehen.
Ja, Belastung ist ein gutes Stichwort. Das ist ja auch genau das, was meine Interviewpartner und Partnerin mir gespiegelt haben, Ute Lei und Christoph Rothaupt. Und vielleicht magst du erst mal erzählen, was hast du denn mitgenommen aus dem Gespräch mit Ute Lei?
Also ich fand das schon sehr, sehr beeindruckend, ja, wie offen sie mit dir geredet hat, wie viel sie preisgegeben hat. Mein erster Punkt, den habe ich aber erst ganz zum Schluss aufgeschrieben, nachdem ich die Folge fertig gehört habe. Die Arbeitsbelastung, die sie in dieser schwierigen Zeit wirklich hatte, die ist total krass.
Mhm.
Also 6 Kinder,
mhm.
der Betrieb, der Umbau auf dem Hof plus ihre Ehrenamtsfunktionen bei den Landfrauen plus im Bereich der Ausbildung, das tröppelt immer so nach und nach durch diesen ganzen Podcast durch. Ne? Und erst am Schluss ist mir da so ein Bild aufgekommen, weil ich dachte, Wahnsinn. Also ich habe 2 Kinder und einen Beruf und habe so ein bisschen Hobby drumherum, ja, ein bisschen Ehrenamt. Das ist das einfach nochmal fast versechsfacht. Und ich denke mir, ich persönlich wäre schon viel früher in die Knie gegangen.
Ja, das ist auch das, was ich nämlich da mitgenommen habe. Ich war total beeindruckt davon, von der Fülle ihrer Aufgaben. Und dann habe ich sie ja gefragt, wie schwer das für sie war, Hilfe anzunehmen. Und in dem Moment hat sie gesagt, die Situation war absolut schwierig für sie und trotzdem hat sie das nicht in Frage gestellt, dass das jetzt genau der richtige Weg ist, in die Klinik zu gehen, sich durchchecken zu lassen und genau das zu tun, was jetzt dran ist, nämlich sich Hilfe zu holen.
Ja, und ich sehe aber auch in dieser Arbeitsbelastung, die sie hat und dieser grundsätzlichen Belastung etwas, was in der Landwirtschaft relativ weit verbreitet ist. So wie ich Landwirtinnen und Landwirte kenne, da geht immer noch was obendrauf. Ja? Im Ehrenamt, im Beruf und privat, ne?
Mhm.
Die finden fast keinen Deckel für ihre Aufgaben, die sie so immer wieder annehmen. Und da muss man, glaube ich, grundsätzlich in der Landwirtschaft schauen, ja, wann mache ich zu? Und wie sie auch gesagt hat, was sie immer noch lernt, umzugehen damit, ist das Nein sagen.
Mhm.
Aufgaben nicht mehr anzunehmen und sagen, das kann ich nicht mehr. Ohne, und dass es halt ein Zeichen der Schwäche ist, weil irgendwann kann man auch einfach nicht mehr. Und diese Spruch, den man ab und zu hört in der Landwirtschaft, ja, der Tag hat 24 Stunden, stimmt, ja, aber in diesen 24 Stunden bist du nicht nur Betriebsleiter und ehrenamtlicher Vertreter, sondern auch hast du noch andere Funktionen für dich auch zu erfüllen.
Ja, wir hatten uns ja auch im Vorhinein über dieses Thema ausgetauscht und über die Podcasts und da hast du was gesagt, was ich echt gut fand und zwar, muss Wachstum immer das Ziel sein oder gibt es vielleicht auch alternative Wege, den Betrieb erfolgreich zu führen, ohne dass man die mentale Gesundheit gefährdet? Das fand ich wirklich sehr, sehr treffend für das Kernproblem, was eigentlich nämlich das ist, dass die Belastung extrem hoch ist und dass man sich darüber selbst oft vergisst. Was mir bei dem Gespräch mit Ute eben auch hängen geblieben ist, ist, dass es total wertvoll war, für sie zu erkennen, dass ihre Familie da auf Hilfestellung angewiesen ist und dass darüber zu sprechen, wie es einem geht, essentiell ist, um zu vermeiden, dass man diese Stoppschilder überfährt und man sich vergegenwärtigen sollte, dass die Menschen, die einen lieben, die nie wollen, dass man da über seine Grenzen geht und an den Punkt kommt, dass gar nichts mehr geht.
Und formuliert sie auch so ähnlich, dass dieses also es ist kein Zeichen der Schwäche, wenn man sich selber Hilfe holt und sich dann auch rausnimmt, ja, weil man meint, man müsste der Familie oder dem Betrieb jetzt beistehen. Deswegen kann man nicht den Schritt zurück machen und sich irgendwo eine Behandlung gegen eine Therapie geben, weil man meint, man fehlt dann. Aber im Endeffekt, das zeigt ja ihre Geschichte ganz eindeutig, dadurch, dass sie diesen Punkt so lange hinausgezögert hat, jetzt unbewusst natürlich, ist sie ja für die Familie viel länger rausgefallen.
Ja.
Und wir reden hier über Krankheiten. Das ist genauso wie wenn ich eine Erkältung, es mag jetzt zynisch klingen, aber jede Krankheit, die ich verschleppe, die ich nicht behandeln lasse, die wird im Endeffekt nur noch dazu führen, dass ich noch länger nicht da sein kann.
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was mir auch hängen geblieben ist, dieser Wortwechsel, den sie da mit dem Krankenpfleger hatte, der zu ihr gesagt hat, eigentlich zeigen sie gerade ihren Kindern, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Das fand ich einen sehr sehr schönes Zitat.
Ja, es war für mich so ein kleiner Gänsehaut-Moment
ja.
in diesem Podcast. Das hat sie nicht sehr, sehr gut formuliert oder wieder formuliert, wie das war, diese mhm. Situation.
Und was auch Mut macht, ist, dass wenn man da hinschaut, was da gerade in einem los ist und sich fragt, wie es einem geht, dass das das Bedrohliche nehmen kann. Also sich ja. einfach mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Im Endeffekt ist die Situation dann oft besser aushaltbar, als Dinge zu verdrängen und eben nicht hinzuschauen.
Ja, und ich finde noch einen Aspekt wichtig, den ich rausgenommen habe aus diesem Gespräch. Und es kam, als sie darüber berichtet hat, dass sie in der Behandlung war, ganz am Anfang halt im Krankenhaus war es, glaube ich, ja, und sie eigentlich die Option hätte, dann wieder zurückzugehen.
Mhm.
Ja? Und sie dann von sich aus gesagt hat, sie kann jetzt nicht wieder in diesen Alltag einsteigen, einfach so. Und das wird später nochmal formuliert, dass sie es so beschreibt, dass sie unbedingt, also wie wichtig es für sie ist, auch mal woanders zu sein. So, man ja. sagt neudeutsch, so Happy Places. Einfach bloß einen Tag, zwei Tage aus diesem Alltag heraus Urlaub zu nehmen, dass das ihr auch immer noch viel Energie bringt. Und wieder so ein Punkt, der in der Landwirtschaft meiner Meinung nach viel zu häufig vernachlässigt wird, zu sagen, ich muss jetzt hier raus. Und interessant dazu, in der Masterarbeitsstudie wird auch noch so ein bisschen hinterlegt, oder in der SVLFG-Studie ist es auch, dass das der eigentliche Konträrpunkt ist, weil man von außen die Landwirtschaft ja häufig so als sehr idyllisch bemalt, beziehungsweise es gibt Leute, die gehen raus aufs Dorf, raus in der Landwirtschaft und ihren eigenen Stress, den sie im Beruf haben, loszuwerden, weil das alles so schön ist. Ne?
Mhm.
Und dieser Punkt, der wirkt halt einfach gar nicht in der Landwirtschaft selbst. Da ist so ein wunderschöner Frühlingsanfang auf der Weide, kann dann einfach gar nicht mehr wirken. Man kann sich dann nicht mehr in diesem Kontext entspannen. Das heißt, man muss wirklich Wege finden, wie man diesen Alltag verlassen kann.
Ja, das stimmt auf jeden Fall, vor allem für diejenigen, die vielleicht schon tiefer drin stecken in so düsteren Gedanken oder schwierigen Gefühlen. Aber demgegenüber steht ja trotzdem immer noch, dass Landwirte und Landwirtinnen oft so eine Sinnhaftigkeit erleben. Und dieses Gefühl kann ja trotzdem zum Tragen kommen in dem Szenario, was du gerade beschrieben hast. Und was ich gern noch sagen wollte, ist, dass diese Rückzugsmöglichkeiten, diese Happy Places, wie du es nennst, das muss man ja gar nicht so groß denken. Das kann man auch auf den Alltag übertragen und sich fragen, hey, wie gelingt es mir, in meinem Alltag Rückzugsmöglichkeiten für mich zu gewinnen? Und was tut mir eigentlich gut? Welchen Hobbys kann ich vielleicht nachgehen? Treffe ich genug Freunde oder
genau.
muss ich häufiger auch allein sein, um Kraft zu tanken?
Ja, ja.
Und jetzt hast du ja gerade davon gesprochen, dass diese schönen Momente dann manchmal nicht mehr wirken. Und da ist Hoffnungslosigkeit ja ein großes Thema. Und das spielte ja eben auch eine große Rolle bei dem Gespräch mit Christoph Rothaupt.
Ja, da habe ich immer wieder das Thema, das Wort Hoffnungslosigkeit, Auswegslosigkeit gehört. Und es spiegelt sich auch mit den Studien, die wir haben, dass das ein ganz großer Treiber ist bei Landwirtinnen und Landwirten, die in dieser Situation sind, dass sie einfach keinen Ausweg finden.
Mhm.
Und das, finde ich, ist absolut nachvollziehbar, weil auf einer höheren Ebene gesprochen, die Landwirte sind massiv abhängig von großen Konzernen auf der marktseitigen Ebene. Das heißt, da werden Preise vordiktiert, die immer niedriger werden, die Betriebskosten nicht mehr decken. Es gibt nur extrem hohe Auflagendichte, die das eigene Handeln auf dem Hof gar extrem einspielen. Das heißt, diese Hoffnungslosigkeit wird irgendwie stärkt, dass der Landwirt an und für sich überhaupt kaum noch Handlungsmöglichkeiten, Felder hat auf seinen eigenen Betrieb, dem entgegenzuwirken. Und somit, das ist wie so ein Katalysator dieser Hoffnungslosigkeit, die ich da drin sehe. Und da ist wirklich die Frage, wie können wir da auch auf einer höheren Ebene mit umgehen? Wie kann man Landwirtschaft wieder von außen mehr Hoffnung geben?
Ja, höhere Ebene bedarf aber ja im ersten Schritt eigentlich erstmal, dass Menschen sich bewusst werden darüber, dass sie hoffnungslos sind. Und dafür ist es unabdingbar, sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Und das fand ich total schön im Gespräch mit Christoph. Er hat gesagt, dass wenn man keine Maske mehr tragen muss, dann ist das der Schlüssel zum Glücklichsein für ihn. Das fand ich ein wirklich sehr, sehr schönes Zitat.
Also das heißt, man muss sich selber eingestehen, dass man hoffnungslos ist und das auch nach außen tragen. Und dann findet man eine Lösung?
Ja, im besten Fall ist es nämlich dann, und da komme ich wieder zurück auf Ute, viel weniger bedrohlich. Und wenn die Hoffnungslosigkeit erstmal da sein darf, dann eröffnen sich meistens schon irgendwelche Lösungen oder Strategien von ganz alleine. Und man hat dann vielleicht auch eher den Mut, dem nachzugehen, wenn man sich das erstmal eingesteht, zu sagen, ich bin hoffnungslos und das ist auch vollkommen okay so.
Und dazu kommt für mich noch ein kleiner Satz, der ist mir erst beim zweiten Hören aufgefallen. Und das erwähnt es nur so, ja, wir haben oder ich habe 4 Rollen als Landwirt. Und wir haben uns neulich in einem anderen Kontext über diese 4 Rollen unterhalten. Und ich definiere die mal so für ihn. Der Landwirt ist Betriebsleiter, er ist Praktiker, er ist Mensch und er ist auch ein politischer Akteur heutzutage und schon sehr lange. Er ist immer sehr über Verbände etc. immer eng in politische Ebenen mit reingeschoben worden. Und was ich sehe, ist, dass diese Rolle des Betriebsleiters viel zu viel Raum einnimmt. Dass man da drin gefangen wird und halt immer wieder diese Hoffnungslosigkeit, die wir gerade eben schon hatten, versuchen, dieser Spirale zu entgehen und dann eine ganz wichtige Rolle vernachlässigt, zuerst auch ein bisschen den Praktiker vernachlässigt, da wo auch die Berufung drinsteckt, was viele sagen, das will ich unbedingt machen, plus halt eben der Mensch. Und diese menschlichen Faktoren, wenn die einfach extrem vernachlässigt wird, dann ist das so eine Art, dann ist es so eine extrem schlechte Grundvoraussetzung und da sehe ich auch die Landwirtschaft in der Geschichte mitverantwortlich, mit allen Akteuren drumherum, dass wir zu sehr diese Rolle Betriebsleiter, du musst erfolgreich sein, zentral gestellt haben und dass wir viel zu wenig darüber gesprochen haben, wer bist du eigentlich als Mensch?
Und wer bist du eigentlich alles als Mensch? Das impliziert ja eben nicht nur die eigenen Gefühle, sondern das impliziert ja noch viele weitere Rollen, die man eben ausfüllt, nämlich zum Beispiel die als Familienvater oder als Mutter, die als Tochter, die als Geschwister und eben auch Partner, Partnerin. Man erfüllt ja doch sehr, sehr viele Rollen.
Oder die als Hobbysegler oder als Trompeter im Musikverein.
Ganz genau, ja.
Da schon wieder die Frage, wie können wir da den Landwirtinnen und Landwirten mehr unterstützen, diese Rollen auch ernst zu nehmen und mehr Platz aufzunehmen, ja. Und das ist nur so ein Gedanke, vielleicht liegt er nur bei mir, ne, aber ich finde, wir haben in der Vergangenheit so häufig hier eine Geschlechtertrennung gemacht in der Wahrnehmung und das gesagt, also der Mann ist der Praktiker und der Betriebsleiter und die Frau in diesem Familienbetrieb, kümmert sich um Familie, um das Zusammensein und eher um die menschlichen Faktoren. Und wir müssen einfach berücksichtigen, dass das einfach nicht der Realität entspricht und beiden Seiten auch mehr Rollen von der anderen Seite zugestehen. Ne? Also vielleicht der Mann sollte mehr, ich sage das jetzt so, ohne es wirklich zu meinen, weibliche Rolleneigenschaften übernehmen. Und das müssen wir halt einfach in den Fachmedien überall mehr spielen, dass Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, Familienbetrieben, viele verschiedene Rollen haben und alle davon sind gleichberechtigt.
Ja, und da kommt dann auch wieder ins Spiel, was Christoph gesagt hat, nämlich, dass es gut tut zu wissen, wie es einem eigentlich geht. Und da kommt es wieder zum Tragen, dass man sich seiner Rollen bewusst ist und eben auch dessen, wie es einem da geht und ob man daran vielleicht was verändern möchte. Und dass diese Klarheit dann eine Sicherheit mit sich bringt. Also die Auseinandersetzung ist eigentlich etwas, was auf Sicherheit abzielt und das sollte an dessen Ende stehen.
Und zum Thema Rollen, das betrifft eigentlich beide Gespräche jetzt. Das will ich nochmal betonen, dass die Landwirte, die in die Familienbetriebe führen, ja, da sehe ich so, die haben verschiedene Belastungsfaktoren, die sie mitbringen. Die kommen immer alle zusammen. Das wird auch in manchen Studien ein bisschen angeschrieben. Die sind eben diese 4 Rollen. Und die sind sie alle sehr intensiv und sollten sie sein, da gibt es manchmal Ungleichgewichte. Aber in allen 4 Rollen können Konflikte entstehen, die zur Hoffnungslosigkeit führen, die mich betrüben. Und die kommen bei einem Familienbetrieb einfach immer zusammen und schlagen aufeinander und beeinflussen sich gegenseitig oder verstärken sich gegenseitig. Für mich persönlich nochmal aus der Rolle herausgesprochen, ich bin hier Chefredakteur und das ist auch kein leichter Job, der belastet mich auch. Aber ich kann damit nach Hause gehen. und dann ist das fertig. Dann kann ich diese Rolle ablegen und ich sehe, manchmal bin ich vielleicht schlecht gelaunt, weil es nicht gut gelaufen ist, aber ich kann hier trennen. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied zwischen vielen Angestellten, die in so einer Ebene arbeiten und Stress haben. Es kommt nicht so eng zusammen und es verstärkt sich vielleicht nicht so intensiv, wie es auf einem Familienbetrieb der Fall sein könnte. So schätze ich das ein bisschen ein.
Klar, da sind natürlich sehr viele potenzielle Stressoren miteinander verwoben und das erhöht das Risiko oder die Gefahr zum Beispiel, wie es jetzt bei Christoph der Fall war, an einer Depression zu erkranken. Und trotzdem muss man sagen, und es sei an dieser Stelle nochmal besonders hervorgehoben, eine Depression ist ja eine Erkrankung und grundsätzlich heilbar. Vor allem dann, wenn es eben früh genug erkannt wird und wenn man sich dann noch Hilfe holt. Und was ich bei Christoph besonders mitgenommen habe, ist, dass er sagt, dass er das jetzt mittlerweile so betrachtet, dass die Depression eine große Lerneinheit in seinem Leben war. Christoph ist es damit ja gelungen, darauf wertschätzend zu blicken, auch auf diese Depression und diese ganz schwere Zeit, die da hinter ihm liegt.
Also du meinst damit, also er bereut es nicht, ja, in dem Sinne, sondern er ist daran gewachsen?
Ja, genau. Revidierbar ist es ja so oder so nicht. Mhm. Also wehmütig zurückzuschauen und sich zu wünschen, man sei ein anderer Mensch gewesen oder wird zu einem anderen Menschen, das hat ja gar keinen Wert. Also daran kann man auch zerbrechen. Aber sich zu fragen, okay, was kann ich da jetzt als Lerneffekt mitnehmen, das ist sicherlich gut. Und Christoph ist definitiv daran gewachsen, genauso wie Ute, würde ich sagen.
Definitiv. Und gerade Christoph erklärt es ja auch, dass er in dieser Beratungsfunktion und Ansprechpartner geworden ist für viele Landwirtinnen und Landwirte, die in ähnlicher Situation sind. Und ja, es ist schon wieder so ein bisschen Landwirt. Also er hört da nicht auf, daran zu arbeiten. Ne? Also es geht schon wieder so los. Aber man hört deutlich, dass es ein erfüllender Aufgabe ist für ihn, die ihn auch persönlich weiterbringt. Und diese Leistung an und für sich, die finde ich schon großartig.
Ja, genau. Ich habe ihn ja auch gefragt, was seine Familie dazu sagt. Und dann hat er gelacht und gesagt, seine Frau wird wahrscheinlich sagen, er macht schon wieder zu viel. Aber es ist ihm eben ein Herzensprojekt und er steht dahinter und möchte eben Berufskollegen und Kolleginnen da was mitgeben. Und das ist wirklich sehr, sehr ehrenwert.
Ja, und abschließend vielleicht noch zum dem Gespräch, was Christoph immer wieder betont hat, war die fehlende Wertschätzung.
Mhm.
Ja, und ich will es jetzt nicht so sehr in Bezug bringen auf die eigentliche Erkrankung, auf die Probleme, aber ich finde, es ist wieder so ein verstärkender Faktor, der von außen reinwirkt. Und wenn man eine Umfrage starten würde unter Landwirtinnen und Landwirte, wie fühlen sie sich von der Gesellschaft wertgeschätzt, dann wären die wohl sehr niedrig, also das Empfinden der Wertschätzung.
Ja.
Und das ist ein Punkt, mit dem wir uns auch viel beschäftigen, weil ich sehe hier einen Konflikt in dem Selbstbild. Also wofür will der Landwirt die Wertschätzung haben? Das ist in erster Linie für das, was er in erster Linie auch erzeugt, Lebensmittel, gesunde, nachhaltige Lebensmittel. Aber in der Gesellschaft ist diese Leistung halt kaum noch was wert. Das liegt nicht am Landwirt, das liegt daran, dass Lebensmittel einfach immer verfügbar sind und trotz jeder Krise immer da sind, vielleicht ein bisschen teurer, aber dass dafür der Landwirt wertgeschätzt wird, diese Erwartung können wir nicht mehr haben heutzutage. Und da müssen wir auch im ganz großen Kontext hinzuschauen, wie kriegen wir die Mehrwertschätzung bei den Landwirten hin, ja? Und Wertschätzung bekommt man heutzutage, wenn man sich für Tierwohl einsetzt, wenn man sich für Umweltschutz einsetzt, Klimaschutz. Und das sind alles ja Sachen, die Landwirte alltäglich mitmachen. Und ich glaube, darauf mehr stolz zu sein, das würde im großen Kontext dieser Wertschätzung auch ein bisschen mehr beflügeln.
Du meinst also, Landwirte und Landwirtinnen sollten eher einen wertschätzenden Blick auf sich selbst werfen, um da ein bisschen aus diesem Gefühl rauszukommen.
Also ein kleines Beispiel davon ist aus meiner Erfahrung jetzt in der Pressearbeit, war immer der Vorwurf, ja, in der Landwirtschaft wird hier immer nur schlecht berichtet, also über die Landwirtschaft wird immer negativ berichtet. Die Realität, wenn man sich das mal ganz genau anschaut, sieht da nicht anders aus. Gerade in der regionalen Berichterstattung kommen immer wieder häufig Landwirte vor, die sich für innovative Vermarktungsprojekte einsetzen, die im Naturschutzseitig was Innovatives machen oder auch einfach nur darüber berichten, was sie ohnehin machen. Ja? Und ich habe immer den Eindruck, diese Beiträge werden fast überlesen, Und man schaut dann wiederum nur da, wo sie halt, dieser Artikel gibt es auch, die Landwirtschaft schlechter dargestellt wird. Also diesen Blickwinkel auch ein bisschen zu fokussieren auf das, was wird wertgeschätzt und zu erkennen, dass ich das auch tue.
Mhm. Ja, das ist nochmal ein ganz schönes Plädoyer dafür, dass Landwirte und Landwirtinnen gefordert sind, selbst positiv auf ihr eigenes Leben und auf ihr eigenes Handeln und eben auf ihr eigenes Können zu blicken. Und dass das auch einen Wert hat, wie man sich selbst eben betrachtet. Und auch wenn da ein Mangel seitens der gesellschaftlichen Wertschätzung besteht, so liegt es ja immer noch an einem selbst, wie man auf sich selbst schaut.
Mhm.
Und das haben für mich sowohl Christoph als auch Ute transportiert, dass jeder sich fragen sollte, hey, wie möchte ich eigentlich mein Leben gestalten und bin ich zufrieden mit dem, wie es gerade läuft, sowohl im Kleinen als auch, wenn es um große richtungsweisende Entscheidungen geht.
Ja, und jetzt haben wir über zwei Gespräche gesprochen, über Personen, die sagen wir mal, selbst aus dieser Krise herausgefunden haben mit Unterstützung. Ich glaube, dass viele unserer Hörerinnen und Hörern vielleicht jemanden kennen, der in so einer Situation ist, vielleicht selber in so einer Situation ist, und denen wollen wir natürlich jetzt auch noch ein bisschen was auf die Ohren geben, zu sagen, wo, wie kann man euch konkret unterstützen?
Genau, ja. Da gibt es ganz verschiedene Hilfsangebote und das ist auch gut so, weil die alle die Möglichkeit bieten, dass man da anonym und eben vertraulich Hilfe findet. Und das ist zum Beispiel die Telefonseelsorge. Wir schreiben es auch später nochmal in die Shownotes, damit man es leichter und schneller griffbereit hat. Die ist rund um die Uhr erreichbar und zwar unter der Nummer 0800 3x die 1, die 0 3x die 1 oder eben die 0800 3x die 1, 0 3x die 2. Und die Beratung ist natürlich kostenlos. Und dann gibt es aber auch noch die Nummer gegen Kummer. Dies speziell für Kinder, Jugendliche und Eltern, also wenn man bei Angehörigen, vornehmlich eben jüngeren Angehörigen bemerkt, dass die Symptome zeigen von zum Beispiel einer Depression. Da haben wir übrigens letztens über Wir Landwirten haben wir dieses Video veröffentlicht, wo alle sich nochmal vielleicht reinklicken können, um sich damit zu befassen, wie bemerke ich das überhaupt im Anfangsstadium. Das kann ja schon zum Beispiel eine Störung im Essverhalten sein oder Konzentrationsstörungen, vermehrte Müdigkeit, Schlafprobleme zum Beispiel. Und diese Nummer gegen Kummer ist auf jeden Fall unter der 116 3x die 1 erreichbar und das Elterntelefon unter der 0800 3x die 1, die 05501.
Und wenn ich schon so Symptome bemerke und das wirklich schon mir sicher bin, dass ich in dieser Situation bin, wo kann ich dann schon im nächsten Schritt mir Hilfe suchen?
Ja, da ist die Deutsche Depressionshilfe eine sehr gute Anlaufstelle und da musst du noch nicht mal wissen, dass du jetzt potenziell eine Depression hast, sondern da gibt es sogar einen Selbsttest auf der Homepage, der heißt, bin ich depressiv, und das sind eben Fragen rund um die Erkrankung und danach wirst du direkt zu den Hilfsangeboten verwiesen. Und eben da können sich auch Angehörige beraten lassen und es gibt ein Infotelefon und das ist erreichbar unter der 0800 3344 533. Da gibt es allerdings bestimmte Öffnungszeiten sozusagen, die findet ihr auf der Homepage von der Deutschen Depressionshilfe. Und dann gibt es ja noch die landwirtschaftliche Familienberatung, Familie und Betrieb. Die hat sowohl eine telefonische Beratung als auch Beratungsstellen vor Ort, ganz in ganz Deutschland. Und die kommen sogar auf den eigenen Betrieb. Und das sind eben genau die Themen, die du alle angeschnitten hast. Wenn es Probleme gibt innerhalb der Familie, Generationenkonflikte, die Arbeit wächst über den Kopf, man bemerkt Veränderungen, was seinen eigenen Gesundheitszustand betrifft oder eben die wirtschaftliche und finanzielle Belastung ist zu hoch. Auch da helfen die.
Und ich glaube, die SVLFG, die ist ja auch stark unterwegs und hat konkrete Hilfsangebote.
Ganz genau. Die haben nämlich nicht nur was für in Krisensituationen, das ist die Krisenhotline. Die gebe ich euch auch gerade noch mit. Das ist die 0561 785 10101. Da sitzen erfahrene Psychologen, die sind speziell für Krisensituationen geschult. Es ist auch anonym und vertraulich. Die haben darüber hinaus aber auch eine Kampagne und die heißt Mit uns im Gleichgewicht. Und die hat eben das Ziel, dass man seelische und körperliche Gesundheit praktisch stärkt, also präventiv. Und die Angebote sind speziell an die grüne Branche angepasst. Und das sind dann zum Beispiel ein Schlaftraining kann man da buchen, ein Einzelcoaching oder ein Seminar zum Stressmanagement. Und das findet ihr unter der SVLFG, der Homepage, und zwar unter dem Stichwort Gleichgewicht. Und jetzt hast du ja sogar noch was richtig Interessantes gefunden, was in unseren Nachbarländern praktiziert wird.
Also auf jeden Fall in einem Nachbarland. Und wir hatten ja vorhin die Ergebnisse von der Schweiz. Und in dem Kontext bin ich auch auf eine total spannende Unterstützung gestoßen, die eben vor allem auf Prävention setzt, wie du gesagt hast, weil diese ganzen Hilfsangebote, die funktionieren ja nur, wenn ich da Kontakt aufnehme. Ja, manchmal muss man das, ja, verdrängt man das, das haben wir jetzt oft genug gesprochen. Und dieses Programm, ich versuche es mal mit meinem überaus schlechten Französisch, Sentinelle Vote Promotion de la Vie. Und das ist im Kanton Waadt, gibt es dort seit Ende 2015. Und diese Sentinel, diese Wachposten, das sind Menschen, die häufig mit Landwirten in Kontakt sind, Tierärzte, Besamer oder Menschen, die einfach häufig auf dem Hof sind. Und die werden speziell geschult, in dem Sinne, dass sie genau diese Faktoren kennen, diese Triggerpunkte. Und dann, wenn sie in Kontakt sind, merken, okay, diese Person, die macht mir einen schlechten Eindruck oder die hat jetzt ziemlich viele Punkte, die ich wiedererkenne und dann aktiv drauf anstoße, wie geht es dir? Und dann den Hilfeprozess versuchen anzustoßen. Und das halte ich für ganz wichtig, dass wir auch diesen Schritt in Deutschland gehen, hier proaktiv auf die Landwirte zuzugehen und sie praktisch einen Sentinel an die Seite stellen, der ein bisschen über sie wacht und nachschaut, dass es geht.
Und gibt es da schon erste Ansätze in Deutschland? Weißt du das?
Ich weiß es noch nicht, ja, dass es sowas Vergleichbares gibt. Wenn jetzt jemand beim Zuhören darauf kommt und etwas kennt, dann bitte Bescheid sagen. Dann nehmen wir es nochmal in die Shownotes mit auf. Für mich ist, also als ich das gelesen habe, dass es sowas gibt, ist natürlich auch so ein bisschen gleich wieder der Berufsständler in mir hochgekommen und das wäre vielleicht für mich noch so fast der abschließende Appell an alle, die zuhören. Wer im Bauernverband aktiv ist, der weiß, dass er immer wieder auf Politiker zugeht und dann werden immer nach Themen gesucht. Und bitte, 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 ja, an alle, die da draußen berufsständisch aktiv sind, nehmt dieses Thema mit auf die Agenda. Ich weiß, es gibt Düngegesetze, es gibt x Gesetze, über die ihr mit Politikern sprechen wollt, aber nehmt dieses Thema mentale Gesundheit in der Landwirtschaft ernst und schiebt es mit in die politischen Diskussionen rein, weil wir brauchen unbedingt mehr Forschung, mehr Unterstützung für die Landwirte. Und das muss ganz zentral sein in berufsständischer Arbeit.
Ja, absolut. Apropos Bauernverband, vielleicht noch ein letztes. Und zwar bietet der BLHV für alle die, die hier im Umkreis von Freiburg wohnen oder sich vorstellen können, hierhin zu reisen, und zwar am 18. Februar, bietet der BLHV ein Seminar an im Bildungshaus Kloster St. Ulrich zum Thema die Psyche oder was uns am Laufen hält. Und das ist ja eigentlich ein super Einstieg, um sich vielleicht erstmalig mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen oder aber um da einfach noch tiefer einzusteigen für alle, die das gerade schon machen.
Und ich glaube, in allen Bauernverbänden oder in allen landwirtschaftlichen Verbänden, in denen ihr organisiert seid, die sind auch für euch da und die sind mittlerweile auch alle dafür sensibilisiert und auch da kann man immer eine Anlaufstelle finden. Und wenn man das Thema auch an seine Mitglieder ein bisschen weitertragen kann, da findet man dafür sicherlich sehr fruchtbaren Boden.
Ja, nun sind wir jetzt am Ende unserer vierten Folge von Farm Feelings von der ersten Staffel. Und ich freue mich, dass wir das im Kasten haben und diesem wichtigen Thema eine Plattform geboten haben und dass es jetzt da eine Vielzahl von Hörern und Hörerinnen gibt, die vielleicht in ihren Gedanken zu ihrer eigenen mentalen Gesundheit angestoßen wurden.
Hoffentlich. Für mich war das teilweise sehr aufreibend, auch die Geschichten zu hören, die Recherche dazu zu machen. Wie gesagt, teilweise mit viel Wut verbunden, weil es einfach nicht gut genug in der Politik ankommt. Deswegen hoffe ich, dass wir da auch jetzt mit den Gesprächen, mit unserem Podcast hier einen weiteren Anstoß machen. Aber ich freue mich, dass du auf jeden Fall noch weitermachst mit Farm Feeling, weil ich glaube, das merken wir jetzt hier, der Mensch und die Gefühle, die da drin stecken, die brauchen unbedingt mehr Plattform. Und hast du schon Ideen für deine nächste Staffel?
Ich habe da schon Ideen zu, aber will ich die jetzt hier verraten? Ich glaube, ich lasse mir damit noch ein bisschen Zeit und dann dürft ihr gespannt sein. Und ja, folgt uns bei Spotify.
Oder Apple oder sonst wo, wo ihr Podcast hört. Teilt uns gerne, das ist das Allerwichtigste. Schickt unsere Folgen weiter, dass noch viel mehr Leute davon erfahren.
Ja, und schreibt uns sehr, sehr gerne Nachrichten über Instagram oder auch direkt in den Verlag, was ihr denkt, ob ihr Anregungen habt und ob für euch noch Fragen offen geblieben sind. Darüber würde ich mich sehr freuen.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Anna, fürs Kümmern von Farm Feeling und wir hören uns wieder.
Danke dir fürs Mitmachen.
Tschüss.
Ciao.